Ich habe gleich zu Beginn mal eine Frage an euch. Selbst. Ja? Also ich würde behaupten, die von euch, die ihre Hand nicht gehoben haben, haben sich gerade, genau. das ist doch schon diese spannende Frage, ja? Sind wir ganz ehrlich zu uns selbst? Nie, genau, glaube ich auch. Wenn wir an unsere eigenen Verhaltensmuster denken, an die Dinge, die wir tun, ich glaube, jeder von uns ist doch davon überzeugt, dass wir sagen würden, also wenn mir was auffällt, was mir schadet, dann mache ich das doch nicht mehr. Da würde ich damit doch sofort aufhören. Schön wär's, oder? Wenn ich was tun würde, was vielleicht auch meiner Familie schadet oder den Menschen um mich herum, das würde ich doch nicht mehr machen. Die Frage ist dann, warum tun wir doch so viele Dinge, wo wir uns selbst oder unserer Familie schaden oder an den Menschen um uns herum, unseren Nächsten. Ich habe mal eine Herausforderung an euch, ein kleines, ihr öfters mal irgendwelche Fragen, dass ihr eine KI verwendet, mit der ihr öfters mal irgendwelche Fragen klärt oder so. Stellt dieser KI mal folgende Frage: Nach allem, was du bis jetzt über mich weißt, was würdest du sagen, auf welche Art betrüge ich mich am stärksten selbst? Und das ist sehr spannend, wie dieses Werkzeug irgendwie auch mit dieser Frage zu einer neuen Art von Spiegel wird. Ich war doch sehr erstaunt, was man aus meinen Gesprächen mit einer Maschine, was diese Maschine alles so über mich schließen kann. Ich habe zum Beispiel einen neuen Begriff kennengelernt, der heißt funktioneller Perfektionismus. Anscheinend meint die Maschine, das trifft auf mich zu, und ich habe mich da sehr stark wiedergefunden. Sie hat mir die Frage gestellt, dieser mathematisch errechnete Text hat mir die Frage gestellt, ob ich zum Beispiel meine, dass ich Dinge, wenn ich sie selber mache, dass sie dann wirklich gut funktionieren, dass ich dadurch vielleicht dazu tendiere, zu viel zu machen und was denn meine Motivation dahinter ist. Und da habe ich gemerkt, oh ja, es gibt eine ganze Reihe von Bereichen in meinem Leben, wo ich wahrscheinlich nicht ganz ehrlich zu mir bin. Jesus ist hier im Gespräch, in dem Text, über den wir sprechen möchten, mit Menschen, denen er auch diesen Vorwurf macht, dass sie sich selbst betrügen. Und ich fange mal an, es sind so zwei Abschnitte, die wir heute uns anschauen wollen. Das ist einmal Johannes 8, 31 bis 36 und dann noch 51 bis 59. Genau, und zwar: Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Also spannend, er spricht mit Leuten, die schon angefangen haben, an ihn zu glauben. Also die finden das schon toll, was er sagt. Die sagen schon, ach cool, dem hören wir jetzt mal genauer zu. Und jetzt sagt er, was das denn im Detail bedeutet. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und wir sind Nachkommen Abrahams, in Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie, wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wir sind ja aktuell in einer Predigtreihe über die Ich-Bin-Worte und schauen uns da jetzt den nächsten Text an, in dem Jesus noch mal mehr über sich und seine Identität vorstellt. Und wir haben diesen Abschnitt am Anfang jetzt und dann später noch mal was, wo er mehr noch über sich selber sagt. Und dazwischen, also direkt nach dem Abschnitt jetzt hier, geht er noch in diesem Konflikt mit diesen Juden da ein bisschen weiter, wird richtig, richtig konfrontativ. Sie sagen doch so, hey, wir sind doch schon immer Abrahams Kinder. Und er sagt so, ob ihr das so richtig seht, ich würde sagen, ihr seid Kinder des Teufels, weil ihr tut nämlich das, was der Teufel euch sagt, was ihr tun sollt. Also ganz schön drastische Anschuldigung hier. Und das Spannende ist, er spricht ja mit den Frommen, mit denen, die schon gesagt haben, hey, dem glauben wir. Okay, der erste Gedanke, den ich habe heute, ist Selbstbetrug, die Sklaverei, die wir nicht sehen. Die große Frage ist doch, wie frei sind wir denn wirklich? Wenn wir dieses Gedankenexperiment mal zu Ende denken, ich mache die Dinge, die ich doch tue, weil ich die will, oder? Meinen wir vielleicht. Und wir machen die Dinge nur, solange sie gut für uns sind. Aber wie ist das denn dann mit all unseren Süchten? Wie ist das denn mit unseren Geräten? Ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, in der wir gerade wieder ganz, ganz schnell auch an Freiheit verlieren, weil uns irgendwie immer mehr gefangen nimmt, sei es Geräte oder sei es der Zwang, mitzuhalten in der Gesellschaft, in der es um Erfolg, es geht um Ansehen, geht um so viele andere Dinge. Und jetzt spricht Jesus hier in diesem Text ja mit den Juden erstmal. Und das ist ja schon ein bisschen ironisch, dass sie sagen, wir sind niemals Sklaven gewesen. Eigentlich ein bisschen witzig, gerade wenn man so sich mit dem jüdischen Volk beschäftigt, weil ja so ganz der ganz, ganz große Kern ihrer Identität die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten war. So. Damit fängt es ja schon mal an. Aber wenn man dann noch ein bisschen weiter schaut, dann sieht man, in diesen Jahren von Abraham bis Jesus, also alles, was hier rot ist, waren auf jeden Fall Jahre, in denen sie ganz klar in der Sklaverei in Ägypten waren oder dann von den Persern beherrscht waren oder in Babylon, nach Babylon verschleppt waren. Und auch in der Richterzeit gab es immer mal Etappen der Fremdherrschaft. Also, ich habe das mal ausrechnen lassen, 51,2% der Zeit waren sie auf jeden Fall mindestens mal nicht frei. Und die sagen so, was, wir? Wir sind doch die Freisten, die du dir vorstellen kannst. Aber Jesus in dem Text merkt man dann, obwohl das ja auch zutrifft, obwohl sie gerade zu der Zeit ja auch von den Römern okkupiert waren, hätte man den Kaiser gefragt, hätte der vielleicht auch nicht gesagt, dass sie so super frei sind, die Juden dort in Israel, in seiner Provinz Palästina. Aber dann merkt man im Gespräch, es geht ihm gar nicht so sehr um diese politische Freiheit, sondern es geht ihm noch um was ganz anderes. Die Juden damals hatten eine Sklaverei oder sie steckten in einer Sklaverei, die sie nicht gesehen haben. Die haben nicht mal die von den Römern irgendwie so richtig annehmen wollen. Aber noch mehr haben sie auch nicht die Sklaverei in sich annehmen wollen. Und ich behaupte mal, an diesem Zustand hat sich in der Menschheit noch gar nichts geändert. Auch wir Menschen heute stecken in der Sklaverei der Sünde erstmal fest. Wir sind unfrei, weil wir Dinge tun, die uns eigentlich schaden. Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und sie schaden nicht nur uns, sondern sie schaden auch den Menschen um uns herum. Und trotzdem tun wir sie. Und diese Sklaverei, die bringt uns dazu, uns selber und andere kaputt zu machen. Sie macht die Sünde ist immer das, was Leben zerstört. Ist immer das, was Beziehungen kaputt macht. Wenn du wissen willst, wo in deinem Leben irgendwie Sünde herrscht, dann kannst du vielleicht, ist ein Mittel, um das rauszufinden, kannst du einfach mal gucken, wo habe ich denn gerade funktionierende, erlöste Beziehungen oder wo habe ich sie eben nicht? Und wo deine Beziehungen kaputt sind, wo du einsam bist, wo du im Streit bist, wo Schmerz ist im Zwischenmenschlichen, da ist Sünde im Spiel, in der du vielleicht noch mehr gefangen bist, als du es dir wünschst. Kein gesunder Mensch würde je sündigen wollen, wenn er ganz und gar ehrlich zu sich wäre. Weil die Sünde ist immer etwas, was ihn kaputt macht, ihn zerstört. Und weil wir, wenn wir das wirklich verstehen würden, oder ganz viele lügen sogar, die Bibel sagt, der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe. Ja, das tut er, aber er flüstert auch. Und zwar flüstert er uns eine ganze Menge, wenn du frei bist von all diesen, ja, wenn du endlich frei bist von all diesen komplizierten Auflagen, die deine Religion mit aufgibt. Mann, strengend, all diesen Regeln zu folgen, die die Bibel dir da aufgibt. Mann, das, der Teufel. Und dann wirst du doch nur unterdrückt und der Teufel kommt mit so kleinen Lügen. Ja klar, aber schau, es ist doch so, wenn jeder an das passt, dann ist doch an alle gedacht, oder? Du musst doch dich jetzt nicht zu sehr auch noch um andere kümmern. Das passt schon so. Oder dies oder jene Sache, die ich brauche, von der ich nicht loskomme, das ist halt so eine Sache, die gönne ich mir zum Entspannen. Das zweite, dritte oder wie viel auch immer, Bier oder Wein oder irgendein anderer Konsum oder irgendein anderes Verhalten, das mache ich zum Entspannen. Und dann habe ich morgen wieder Kraft, um ganz da zu sein für alle anderen. Dann, das gönne ich mir jetzt mal, dann kann ich danach wieder ganz funktionieren, so wie ich soll. Es gibt so ganz viele kleine unterschiedliche Lügen, die der Teufel benutzt, um uns unfrei zu machen, um uns in diese Sklaverei der Sünde immer wieder hinein zu verstricken. Und wir kommen noch auf den Part, dass wir heute nicht mehr Opfer oder nicht mehr gefangen sind in dieser Sklaverei der Sünde. Aber erstmal ist es etwas, was auch uns Christen heute immer noch betrifft, dass diese Sünde immer wieder uns so, dass wir glauben und diesen Lügen des Teufels glauben. Und Paulus hat das so ausführlich erklärt, auch in dem Römerbrief, in den Kapiteln 6 und 7 ganz besonders, geht er da nochmal drauf ein. Und in den Versen, in Kapitel 7, Vers 15 und 24, die lese ich euch mal vor. Das tun will, im Gegenteil, ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Also ihm ist auch klar, er weiß theoretisch eigentlich, dass das ihm schadet, was er tut, aber er macht es immer wieder trotzdem. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Er weiß, dass die Sünde immer den Tod zur Konsequenz hat. Beziehungen gehen kaputt, Leben geht kaputt. Menschen sterben aufgrund von Sünde. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? In Vers 34, da sagt Jesus, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und so traurig, dass wir das oft so, ohne es zu merken und so bereitwillig tun, uns dieser Sklaverei zu unterwerfen. Stellt euch vor, ein König lässt einen Schmied zu sich kommen und dieser Schmied ist dem König voll ergeben und sagt so, ja, natürlich König, oh, und ist ganz beeindruckt, er kommt in den großen Thronsaal, alles leuchtet und der König mit allem Pomp sitzt er da auf seinem Thron und der Schmied ist total beeindruckt und würde natürlich für seinen König alles tun. Und der König lässt ihn eine Kette schmieden und der Schmied sagt, natürlich, ich mache dir daraus die beste und schönste und stabilste Kette ever. Dann schmiedet er die Kette und der König sagt, ach komm, die ist noch nicht lang genug, mach sie noch ein bisschen länger. Der Schmied macht weiter und denkt so, oh, wie schön, dass ich das machen darf, was für eine Ehre. Und dann macht sie noch mal länger und stärker und besser. Und am Schluss sagt der König, gut, super Kette, dann befiehlt er seinen Wachen und jetzt sperrt ihn damit in den Kerker ein, und kettet ihn an. total paradox, aber das ist die Sklaverei der Sünde. Wir meinen so oft in dem Moment, in dem wir uns selbst betrügen, wir tun irgendwas für uns, wir dienen dem richtigen Herrn, aber auch da, wir Menschen, wenn wir der Sünde verfallen sind, Jesus sagt zu den Juden, ihr seid Kinder des Teufels. Was ist mein Selbstbetrug? Was ist dein Selbstbetrug? Sind es unsere Süchte? Der Alkohol, die Pornografie, das Handy, das Essen, das Shopping? Irgendwas, was wir als kleine Gewohnheiten abtun? Ist es unser Leistungsdruck? Das ständige Gefühl, nicht zu genügen? Der funktionale Perfektionismus? Die Meinung, nur wenn ich es mache, dann ist es richtig gemacht? Die Menschenfurcht, wir tun Dinge, weil wir Angst haben, was andere denken. Die innere Stimme der Anklage, du bist nicht gut genug, Gott ist dir böse. Auch so eine Kette, die uns gefangen hält. Oder die Angst vor dem Tod, die uns irgendwie einengt und von der wir uns vielleicht die ganze Zeit ablenken müssen oder betäuben müssen. Den Juden der damaligen Zeit sagt er das so krass. Ihr seid Kinder des Teufels, weil ihr seinen Lügen glaubt und tut, was er von euch will. Und Jesus sagt ja dann am Anfang auch dieses, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist eben, dass der Mensch Sklave dieser Sünde ist. Und auch wenn wir, sagen, wir glauben seiner Wahrheit, das ist eben das Gefährliche, auch dann können wir uns noch belügen. Und auch dann, selbst wenn wir keine Sklaven mehr sind, leben wir manchmal noch wie Sklaven. Wir legen uns trotzdem wieder selber Ketten an. Und dieses bleibt in meinem Wort. Ich fand es spannend. Ich habe mich so gefragt, was wird Jesus damit wohl gemeint haben? Und ich habe so den Verdacht, wir haben da manchmal eine zu simple Vorstellung davon. So bleibt in meinem Wort heißt es vielleicht, ich muss regelmäßig meinen Bibelleseplan machen und morgens das irgendwie so abhaken und dann wissen, ja, habe ich gemacht. Oder vielleicht heißt es auch nur regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Man sagt ja auch so, wir gehen unter das Wort in der Predigt. Wenn ich das abgehakt habe, dann bin ich doch im Wort geblieben. Ich glaube, dass das an der Stelle nicht reicht. Ich glaube, dass Jesus uns da zu etwas zu mehr herausfordert. Ich glaube, dass er sagt, kommt unter mein Wort. Das heißt, gebt euch dem ganz hin. Liefert euch dem aus. Macht eine eigene Vorstellung. Mein Wort meint damit an der Stelle, glaube ich, den Willen und die Leitung von Jesus. In Matthäus 16, Vers 25, da sagt Jesus, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. In Jesu Wort zu bleiben, bedeutet auch, dass ich mein eigenes Leben aufgebe und mein Wort, meine Meinung, meine Vorstellungen von Freiheit und von Leitung aufgebe und seine annehme. Jesus schenkt uns Freiheit, sagt er, wenn wir seine Wahrheit annehmen. Ich lese mal nochmal Vers 35 und 36. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Freiheit bei Jesus ist nicht nur das Abnehmen der Ketten, es ist mehr, es ist ein Statuswechsel. Wir waren Sklaven und jetzt sind wir Kinder. Es verändert sich eine ganze Menge in dem Moment, wo ich sage, meine Vorstellung von meinem Leben, die gebe ich auf. Ab jetzt übernehme ich sein Wort als oberste Richtschnur. Und er sagt, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und in dem Moment, wo ich das tue, das passiert nicht automatisch, das passiert nicht von alleine, das ist nichts, was irgendjemand mit uns macht gegen unseren Willen, sondern das passiert in dem Moment, wo wir diesen Tausch am Kreuz annehmen, wo wir sagen, wenn wir seinen Namen annehmen und an ihn glauben, dann gibt er uns das Recht, seine Kinder zu werden. Dann werden wir aus dieser Sklaverei rausgerissen. Und das Spannende ist, es verändert sich was an unserer Identität. Wir sind dann jemand anderes und wir werden dann nicht mehr sterben. Später im Kapitel, da heißt es, eins aber versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Das sagt Jesus diesen Juden. Wenn ihr euch nach meinem Wort richtet, ja. Nicht nur dieses geprägt und bestimmt am Tag einen Andachtszettel oder so, sondern dein Leben ist geprägt und bestimmt von dem, was mein Wort sagt. Diese Stelle zu setzen, weil du dich entschieden hast, dich selber aufzugeben und mich an diese Stelle zu setzen. Dann wirst du niemals sterben, sagt Jesus. Okay, was heißt das für uns? Was bekommen wir? Wir bekommen Freiheit von Verdammnis und Schuld. Die Wahrheit, die wird uns frei machen. Das heißt aber, dafür müssen wir zuallererst mal klarkriegen und akzeptieren, dass wir das brauchen. Wir brauchen Freiheit von Verdammnis und Schuld. Aber wenn ich diesen Schritt gegangen bin, dann werde ich von niemandem mehr verdammt. Gott selbst ist für uns ans Kreuz gegangen. Er trägt unsere Verdammnis und unsere Schuld. Und das gibt uns eine innere Freiheit. Wir müssen uns keine Gedanken mehr darum machen, wer uns jetzt noch verurteilt. Weil der Gott des Universums, der Gott, der alles geschaffen hat, der ich bin, der hat für alle unsere Schuld bezahlt. Das zweite ist Freiheit von der Todesfurcht. Die Angst vor dem Tod oder in diesem Leben vielleicht noch irgendwie alles richtig gemacht haben zu müssen, bevor wir irgendwann sterben, die kann uns ganz schön lähmen oder beeinflussen. Und Jesus sagt, kein Problem, du wirst nicht mehr sterben. Also brauche ich auch keine Angst mehr vor dem Tod haben. Diese Hülle hier, die vergeht. Sind wir alle schon mittendrin. Aber wir werden nicht sterben. Auf ewig dürfen wir leben als Kinder Gottes. Und das verändert unsere Identität, wenn ich weiß, diese paar Jahre hier, die sind nur Übergangsphase. Dann geht es noch viel, viel weiter. Wir werden frei von einem Leistungsdenken. Es geht nicht darum, dass ich irgendjemandem irgendetwas beweisen muss. Wenn ich diese Identität als Sohn angenommen habe, dass unsere eigene um Leistung, es geht um unsere Beziehung zu ihm. Es geht darum zu wissen, dass unsere eigenen Vorstellungen uns nur kaputt machen. Und sein Wort gibt uns Leben. Sein Wort schenkt uns ein Leben im Überfluss, sagt er. Aber seine Vorstellung von Überfluss, nicht meine. Es gibt uns die Freiheit von Menschenfurcht. Menschen, die funktional perfektionistisch sind, habe ich gelesen, machen das ganz gerne, weil sie Angst haben davor, was andere über sie denken. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht, dass du Dinge manchmal deswegen tust. Ich glaube, ein ganz großer Teil von unsere Motivation ist immer davon geprägt, dass wir uns fragen, was wird wohl meine Gemeinde darüber denken? Was werden wohl die Nachbarn denken? Was denken die anderen Eltern im Kindergarten darüber, wie mein Kind angezogen ist? Die Menschenfurcht, die uns die ganze Zeit beschäftigt. Und Jesus sagt, ich mache dich davon frei, weil ich habe gesagt, du bist wundervoll gemacht, so wie du bist. Und ich liebe dich und ich nehme dich an und du brauchst nicht mehr. Das ist es. Okay. Jetzt ist die ganz große Frage, wieso meint Jesus, dass er das kann? Also die Juden damals, die waren, glaube ich, ganz schön überrascht, als er ihnen gesagt hat, wenn ihr meinen Worten glaubt, dann werdet ihr nicht sterben. Da waren die schon so, huch, bist du sicher, dass du dir das gut überlegt hast, was du da gerade sagst? Du bist schließlich hier dieser Wanderprediger. Wir stellen uns das mal so vor, irgendjemand würde jetzt irgendwo behaupten, ey, ihr müsst mir nur zuhören und dann sterbt ihr nicht mehr. Vielleicht müsst ihr noch irgendwie, ich denke da irgendwie an so einen Stand auf dem Markt und dann sagt jemand, ja, ich habe ja auch noch so ein Fläschchen, wenn du das kaufst, und so, dann wird alles gut werden. So ähnlich werden vielleicht die ersten Gedanken von diesen Zuhörern gewesen sein, die gesagt haben, ja, jetzt wird es aber wild. Warum meint Jesus, das sagen zu können? Ich würde sagen, wir müssen uns da nochmal mit der Identität von Jesus auseinandersetzen. Und da kommt es jetzt drauf an. Also entweder stimmt das alles oder es stimmt gar nichts. Und die große Frage, vom Tod gerettet werden will, von dieser Sklaverei der Sünde, vom Tod, dann brauche ich ja jemanden, der nicht innerhalb dieses Systems gefangen ist, so wie ich. Und wenn Jesus einfach nur so ein Mensch war wie wir, dann war der ja genauso gefangen in diesem System. Dann kann er mir viel versprechen, aber dann hat er ja auch keine Möglichkeit, mich da rauszuholen aus diesem Gefängnis. Es gibt nur einen Weg, wie er mein Retter sein kann, wenn er selbst nicht gefangen ist in diesem System, in dieser Sklaverei der Sünde. Und die sprechen noch so ein bisschen, die Juden und er. Ich lese euch den Abschnitt mal vor, ab Vers 51. Eins aber versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist, triumphieren die Juden. Genau, fand das nicht so cool. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben, all unsere großen Männer, ja, von denen wir wissen, was für eine geistliche Macht sie hatten und Kraft, die sind alle schon gestorben. Und du behauptest, wenn einer sich nach deinen Worten richtet, dann werde er niemals sterben? Bist du etwa mehr dich eigentlich? Und die Propheten, die alle gestorben sind, für wen hältst du dich eigentlich? Jesus erwiderte, wenn ich mir selbst eine solche, der mich ehrt, würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt. Er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Er hat ihn ja schon. Sie selber behaupten ja, dass er denkt, sie wären Kinder des Teufels. Aber sie selber behaupten ja, dass der Gott Abrahams auch ihr Gott sei. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner, wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Abraham, euer Vater, sah den Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten, hä, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, da oben geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Wir hatten diese spannende Stelle hier in Vers 58 schon letzte Woche, wurde die schon erwähnt. Und zwar tut Jesus hier etwas ganz Dramatisches, etwas ganz, ganz Wildes für die Leute damals. Diese Reaktion, die dann kommt, die kommt ja anscheinend prompt. Sie heben die Steine auf. Warum tun sie das? Sie sagen, okay, er hat die schlimmste Sünde begangen, die man sich vorstellen kann. Er betreibt hier Gotteslästerung. Das dürfen wir nicht stehen lassen. Bis dahin, ja, lange Diskussion hin und her, ja, du spinnst vielleicht ein bisschen, aber ab dem Zeitpunkt wissen sie, okay, jetzt ist gut, alles war alles schön und gut, aber jetzt wissen wir ganz klar, du musst gesteinigt werden. Hier hast du ein paar, und nicht nur ein paar, sondern alle roten Linien überschritten. Du hast gesagt, du bist der Ich Bin. Das geht nicht. Und Jesus macht es auch nicht versteckt so, sondern er benutzt diese Form. Sie haben das im Griechischen so aufgeschrieben, haben wir letzte Woche schon gehört, wie das auch in der griechischen Variante des Alten Testaments im Exodus steht, wenn Gott sich vorstellt, Ego Emi, dieser Ich bin, der ich bin, stellt sich da vor und Jesus tritt genau in diese Fußstapfen und alle wissen das sofort. Alle merken, was fällt ihm ein? Das hat er nicht gesagt, das geht nicht. Würde Jesus dieser Ich bin sein, dann wäre die Konsequenz ganz klar. Ja, Mose damals ist vor diesem brennenden Dornbusch auf die Knie gefallen. Er musste seine Schuhe ausziehen, weil Gott gesagt hat, das ist heilige Erde. Wenn sie das hätten sich eingestehen müssen, dass das dieser Ich bin, der Ich bin ist, mit dem sie gerade reden, dann hätten sie sofort mit dem Gesicht in den Staub fallen müssen, auf den Boden und sagen, mein Herr und mein Gott. Wie Petrus das gesagt hat, als er das gecheckt hat, mit wem er spricht, der hat er gesagt, geh weg von mir, ich bin es gar nicht würdig, überhaupt in deiner Nähe zu sein. Das ist viel zu unvorstellbar, ich darf gar nicht in deiner Nähe sein. Und Jesus macht an der Stelle ganz klar, ich bin der und deswegen habe ich auch die Autorität zu sagen, wenn ihr mir glaubt, werdet ihr nicht sterben. Wenn ihr mir glaubt, dann werdet ihr ewig leben. Und wenn ihr mir glaubt und meine Wahrheit annehmt, dann wird diese Wahrheit euch wirklich frei machen. Ich bin nicht so ein Scharlatan, ich bin nicht so ein Wunderprediger, der einfach irgendwie ein paar tolle Worte sagt und Zaubertrickschen aufführt, sondern ich bin der Ich Bin. Und was er da macht, ich habe so gedacht, als ich angefangen habe, mich mit dem Text zu beschäftigen, diese Gotteslästerung, wie die Juden sie damals so wahrgenommen haben, wir selber haben ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal den Eindruck hatte, jemand hat sich bewusst öffentlich zu Gott deklariert. Kommt ja in unserer Welt irgendwie nicht mehr so vor, dachte ich. Und dann hat so ein unbedeutender Staatschef gesagt, ach, ich liefere euch eine gute Illustration für die Predigt diese Woche. Der hat dann einfach mal dieses Bild hier gepostet. Genau. Sven, wo ist eigentlich deine rote Robe immer? Er hat das gepostet und ich glaube, die Bildsprache ist ziemlich eindeutig. Er setzt sich da an die Stelle von Jesus. Später hat er es gleich wieder gelöscht und so und hat dann gesagt, dass er hätte sich da als Arzt gesehen, genau. Arzt mit diesen leuchtenden, ich weiß nicht, was das für Tools sind, die er da so benutzt. Okay, aber das Spannende ist, auch für uns heute, wir merken das auch, es gibt das wieder einen Aufschrei. Die Menschen sagen, ey, kein Mensch darf das machen. Kein Mensch darf sich zu Gott machen. Und das hat Jesus gemacht. Und dieses ganze Verhalten von Jesus, das zeigt eine Tendenz. Hier mit seinem Ich immer an diesen gibt, darin gipfelt das vielleicht. Aber alles, was er sagt, kommt, das bringt uns immer an diesen einen Punkt. Und zwar der, entweder krönt ihr mich. Den Menschen bleibt nichts anderes übrig. Den Menschen bleibt nichts anderes übrig. Jesus lässt ihn keinen sanften Ausstieg, sowas wie, ja, der war jetzt ganz nett und was gibt es heute Abend eigentlich zum Abendessen? Vielleicht gibt es noch einen anderen Prediger, den wir hören können, so, was hat der Markt heute so zu bieten? Kam da vielleicht noch aus einer anderen Provinz von Israel noch jemand, nicht nur aus Galiläa, okay, der war jetzt ganz nett. Nee, er sagt, so nicht. Also entweder, dann bleibt ihr jetzt komplett in meinem Wort und alles andere lässt ihr beiseite. Oder, wenn ihr das nicht glaubt, dann bleibt euch eigentlich nur die Option, mich zu töten. Wir wissen, wofür die Juden damals sich entschieden haben. Und die Frage ist, wofür entscheidest du dich heute? Krönst du ihn oder tötest du ihn? Er provozierte die Menschen damals,
Staub schmeißen müssen und ihn anbeten. Das hätte automatisch bedeutet, dass sie sich vor ihm in den Staub schmeißen müssen und ihn anbeten müssen. Und die gleiche Frage, vor der stehen wir auch. Es gibt kein, ich bleibe in der Mitte auf dem Zaun sitzen und warte mal ab und guck mal, wie das mit Jesus so ist. Ob das jetzt, wie es so ausgeht und dann kann ich hinterher immer noch mal gucken. Er sagt, hopp oder top, vertraue mir ganz. Entweder ist der er sagt, dann verdient er mein ganzes Leben, dein ganzes Leben. Oder er ist es nicht, dann verdient er unsere aller Ablehnung. Dann müssen wir sagen, das war so ein Spinner damals vor 2000 Jahren. Einer von den vielen, die rumgelaufen sind und irgendwelche Sachen erzählt haben. Aber neutral sein können wir nicht. Es gab einen Höhlenwanderer, einen sehr erfahrenen Höhlenwanderer, der in so einer Kalksteinhöhle unterwegs gewesen ist. Und er hat gedacht, in dieser Höhle, in die er jetzt da unterwegs ist zum Wandern, die kennt er schon gut genug. Erstens ist er ein grundsätzlich erfahrener Höhlenforscher und auch diese Höhle im Speziellen kennt er schon so gut. Er verzichtet mal auf diese Markierungen macht, wo man lang gegangen ist, der Sicherheit beim Wandern in der Höhle, dass man sich irgendwie Markierungen macht, wo man lang gegangen ist, weil er sagt, ich kenne doch diese Höhle, ich brauche die nicht. Das dann so, das macht mich wieder unfrei, hier die ganze Zeit mich an dieses ganze Zeug halten zu müssen. Ich will einfach mal in voller Freiheit diese Höhle erkunden. Geht die ersten 400 Meter tief in diese Höhle rein. Dann kommt eine Stelle, das ist eine relativ enge Stelle, wo er merkt, oh, da komme ich jetzt mit meinem Rucksack nicht durch. Er sagt, okay, ich komme dann auf dem Rückweg bald wieder hier vorbei, lasse ich den Rucksack stehen mit meinem Proviant, mit dem zusätzlichen Licht und so weiter. Das engt mich wieder nur ein, das verliere ich meine Freiheit. Ich will doch diesen Weg jetzt gehen. Okay, er lässt seinen Rucksack stehen und er geht durch diese Engstelle und wandert weiter. Er merkt immer mehr, dass der Weg, den er denkt, dass er geht, dass er den vielleicht irgendwann doch nicht mehr so gut kennt. Und er kommt an eine Stelle, an der er eindeutig merkt, dass er noch nie war. Da ist nämlich ein Stock von einem anderen Forscher stehen geblieben. Und er sagt, den habe ich noch nie gesehen. Und in dem Moment geht seine Lampe aus und die Ersatzlampen sind in seinem Rucksack. Und er muss mehrere Tage dort in dieser Dunkelheit ausharren, bevor er gerettet wird. Und ich glaube, wie gesagt, wir sind auch oft so unterwegs, dass wir meinen, wir entscheiden darüber, was die beste Freiheit für uns ist. Und begeben uns dabei immer tiefer in eine sehr dunkle Höhle, aus der wir selber nicht mehr rauskommen, in der die Sünde uns und die Menschen um uns herum kaputt macht. Diese vermeintliche Freiheit führt uns aber in dunkle Gefängnisse. Und deswegen meine Frage heute an dich. Bist du bereit, zu sagen, okay, ich bleibe in seinem Wort und nehme seine an. Meine Vorstellung von Freiheit auf und nehme seine an. Nichts geht darüber, niemand und nichts ist wichtiger. Vielleicht merkst du, dass du müde bist von deiner Freiheit. Vielleicht merkst du schon, wie du verstrickt bist und in einer tiefen, dunklen Höhle in Bereichen deines Lebens. Dann ist es eine Einladung von Jesus an dich. Es geht nicht um eine Leistung, sondern es geht um einen Statuswechsel vom Sklaven zum Kind. Nimm das gerne an. Und ich möchte euch Mut machen, wir werden jetzt vor dem nächsten Lied so ein paar Momente der Stille oder des Instrumentals haben. Da möchte ich euch diese Frage stellen, möchtet ihr dieses Gebet beten? Nimm mir meine Freiheit, ich will deine. Seid ihr bereit dazu? Ich glaube, das ist ganz schön herausfordernd und macht vielleicht etwas, was man besser nicht leichtfertig betet. Aber Jesus sagt, hey, ich führe dich zum Leben. Wenn du mir folgst, wirst du auf Ewigkeit nicht sterben. Mal, seid ihr bereit, dieses Gebet zu beten? Ihr habt jetzt einen Moment Zeit dafür.